Das Pult steht mal wieder hier vorne. Sonst habe ich immer nur einen Notenständer. Da kann ich mich besser hinter verstecken, das ist schön. Ich habe gerade beim Eingang überlegt, dass ich meinen Einstieg ändere. Ganz spontan. Lange wurde vorher darüber geschrieben. El Clasico, der deutsche Klassiker. Und da geht es jetzt gar nicht darum, wie das Spiel ausgegangen ist, sondern eben ist mir eingefallen, dass das tatsächlich ein super Beispiel ist. Viele Zeitungen haben geschrieben, die Bayern haben sogar ihren Trainer gewechselt, kurz vor dem Spiel, also eine Woche vorher. Und es wurden Taktiken sich ausgedacht, wie kann man den Gegner schlagen. Es wurden Mannschaftsaufstellungen überlegt und wen kann man bringen, damit man gewinnt. Und am Ende entscheidet eine ganz kleine Kleinigkeit das Spiel. Nämlich, dass ein Torwart aus Versehen über den Ball schlägt und der Ball ins Tor kullert. Bitte? Nö. Ich habe auch überlegt, ob ich sage, dass ich an solchen Tagen gerne in den Ruhrpott komme, aber das wollte ich dann nicht sagen. Nein, aber tatsächlich, wenn wir mal überlegen, wie viel Bohai um dieses Spiel gemacht worden ist, und dann entscheidet so eine Szene, also ich weiß nicht, wer es gesehen hat, der Torwart hat, da kam ein langer Ball nach vorne und der Torwart hätte ihn einfach wegschlagen können und der tritt über den Ball und der Ball kullert ins Tor. Und so eine Szene entscheidet dann so ein Spiel, ja, wo Trainer sich jahrelang, wahrscheinlich monatelang Gedanken gemacht haben, wie können wir den Gegner schlagen, welche Aufstellung machen wir, welche taktischen Finessen haben wir drauf und so. Und dann passiert sowas, so eine Kleinigkeit. Und das ist eigentlich das, worüber ich heute reden möchte. Wir glauben oft, dass große Dinge die Welt verändern. Große Aktionen, machtvolle Aktionen. Aber oft sind es so die ganz kleinen Dinge, die Dinge verändern. Bist du soweit, Dirk? Okay, dann schreib mal. Komm. Wir essen. Opa. So. Wenn ich jetzt ein Komma setze, kann das diesen ganzen Satz verändern. Wenn das Komma hinter dem Essen ist, mach mal das Komma hinter dem Essen. Bitte. Bitte? Komm, wir essen, Opa. So ein ganz normaler Satz. Jetzt mach das Komma nochmal wieder weg und mach es hinter dem Komm. Komm, wir essen, Opa, ist was ganz anderes. Ja? Ein ganz kleiner Satz, ein ganz kleines Komma, und verändert den Sinn vollkommen, ja, für den einen sogar lebensbedrohend. Also wir wissen das alle, mit unserer Sprache, mit dem, was wir reden, können wir Menschen aufrichten, können sie zu Höchstleistungen treiben. Ja. Ich finde, da ist der Herr Klopp immer so ein super Beispiel, wie der emotional die Menschen herausholen kann aus ihrem normalen und die zu Höchstleistungen antreiben kann. Das gesprochene Wort hat eine riesige Macht. Es hat die Macht, bei uns Gefühle auszulösen. Und mit Worten können wir zum Beispiel erreichen, dass Menschen loslachen, wie ihr eben, als wir das mit dem Opa gesehen haben. Und mit Worten schaffen wir, dass Menschen sich ineinander verlieben. Auch eine fantastische Sache. Also wir unterhalten uns, auf einmal fühlt man sich zu dem anderen hingezogen und man merkt, boah, der ist ja ganz toll, fantastischer Mensch und ich mag den und so. Und man verliebt sich ineinander. Die Worte von unserer Zunge gesprochen können Fantastisches schaffen. Ja, sie können sogar Leben retten. Und so merken wir, dass die Zunge und unsere Worte eine elementare Bedeutung für unser Leben haben. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, diese drei berühmten Worte, ich liebe dich, dann ist das eigentlich das Schönste, was wir hören können. Wenn jemand zu uns sagt, ich liebe dich, ist das eigentlich was ganz Tolles, was mich verändert, was mich bewegt und was Gefühle in mir losreißt. Oder wenn Menschen sagen, ich vergebe dir. Also habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr in eine Situation reingegangen seid, wo ihr selber wisst, oh, ich habe richtig Mist gemacht. Also ich bin echt, da habe ich so viel Mist gemacht, ich und das liegt auf meinen Schultern. Und dann gehst du in eine Situation rein und überlegst, was sagt der andere jetzt dazu? Der weiß ganz genau, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Was sagt der andere jetzt dazu? Und wenn der dann zu dir sagt, weißt du was, ich vergebe dir, dann fällt eine riesige Last von unseren Schultern ab und wir können befreit wieder aufatmen. Oder habt ihr schon mal gesehen, wie Kinderaugen leuchten, wenn ihr sagt, ich bin stolz auf dich? Ja? Wenn dein Sohn mit irgendwas nach Hause kommt, also meine Tochter hat letztens eine Mathearbeit mit 2 nach Hause gebracht und ich habe gesagt, boah, bin ich stolz auf dich. Und dann fingen diese Augen an zu leuchten. Ja, faszinierend, ganz toll. Mit Worten können wir also extrem viel erreichen. Wir können Welten erschaffen. Ja? Ich weiß nicht, lest ihr gerne? Also ich bin auch jemand, der gerne liest. Ich habe Herr der Ringe faszinierend gefunden. Wobei die Bücher noch mehr als die Filme sind auch toll, aber die Bücher, wie sie beschreiben, diese neue Welt, die wir, also so eine Fantasiewelt, ja, da wird eine Welt in deinem Kopf erschaffen, indem du Worte liest, die jemand dahingeschrieben hat. Ne? Das ist schon faszinierend. Worte haben eine immense Kraft und wir Menschen wissen das auch. Könnt ihr euch erinnern, als ein ganzes Volk gerufen hat, wir sind das Volk? Wir sind das Volk? Und das hat dazu beigetragen, dass wir wieder ein Land sind, vereint sind. Die Menschen sind auf die Straße gegangen und haben gerufen, wir sind das Volk, nicht ihr da oben, wir. Und wer hätte gedacht, dass diese Diktatur irgendwann jemals abgelöst werden könnte? Und dann durch diese 4 Worte, wir sind das Volk. Welche Kraft, welche Macht haben diese Worte? Sie haben ein Volk bewegt, sich gegen die Herrscher aufzulehnen und zu erheben. Und sie haben nicht zuletzt eine Mauer gesprengt, von der wir gedacht haben, dass sie, oder ich habe zumindest gedacht, dass sie niemals da weggeht. Und wisst ihr, das wissen wir Menschen seit jeher. Worte haben Macht. Und wenn sie von vielen gerufen werden, dann haben sie noch mehr Macht. Und deshalb stellen sich Menschen an die Straße und jubeln ihren Helden zu. Wenn wieder irgendjemand deutscher Meister geworden ist. Wir wissen ja noch nicht wer. Aber dann fährt da so ein Bus durch und alle jubeln. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor, als Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Ja? Alle haben gejubelt. Wieder hatten Worte berichtet davon, was er getan hat. Die Menschen haben nicht alle mitgekriegt, was er getan hat. Die haben das nicht alle selber erlebt. Aber sie haben es gehört. Es wurde erzählt, was Jesus getan hat. Dass er Kranke geheilt hat. Ja, dass er sogar Tote wieder lebendig gemacht hat. Dass er Essen vermehrt hat. All das, das hatten sie gehört. Dass er sich gegen die Oberen gewehrt hat. Dass er nicht alles gut geheißen hat, was sie gesagt haben. Und alles, was sie so von ihm hörten, seine Reden und all das, was er gepredigt hat, das klang sehr weise. Und deshalb wollten sie ihn zu ihrem Anführer machen. Und sie riefen, Heil, heil dir, König. Heil dir, Jesus. Das ist die eine Seite. Eine liebevolle, positive, machtvolle Rolle, die unsere Zunge spielt. Und ich glaube, genau das hat sich Gott dabei gedacht. Ich glaube, das wollte Gott so, dass wir mit unserer Zunge, mit unseren Worten Menschen aufrichten, dass wir ihnen unsere Liebe bekennen können, dass wir unserem Gott unsere Liebe bekennen können, dass wir ihm Hosianna zurufen können. Ehre sei Gott in der Höhe. Dass wir ihn preisen für das, was er getan hat. Doch es gibt da noch eine zweite Seite. Ich möchte mal sagen, so die dunkle Seite der Macht. Und so riefen keine 2000 Jahre später wieder Menschen in unserem Land, Heil. Aber diesmal nicht heil dir Jesus, sondern diesmal heil Hitler. Und es zeichnet eine der dunkelsten Seiten unseres Landes. So viel Unheil und schlimme Dinge, die der Nationalsozialismus über uns gebracht hat. Und genauso wie unsere Worte Grandioses erschaffen können, können sie auch alles kaputt machen. Und manchmal reicht ein kleines Wort, um alles einzureißen, was wir mühevoll aufgebaut haben. Ich glaube, ihr wisst das alles. Etwas aufzubauen dauert manchmal sehr lange. Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen. Etwas kaputt zu machen geht meistens sehr schnell. Ein kleines Wort und alles ist niedergerissen. Es wird euch überraschen, aber auch nach über 30 Jahren Ehe mit Vera streite ich mich noch ab und zu mit ihr. Da ist der Partner stur, gemein, rücksichtslos, uneinsichtig, laut und oft liegt er völlig daneben. Und man fragt sich, was hat mich eigentlich geritten, diesen Partner zu heiraten? Und auf der anderen Seite muss ich sagen, hat meine Frau auch nicht immer recht. Ne? Habt ihr gedacht, ich meine meine Frau, ja? Nee. Ich kann mich schon gut selbst einschätzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr euch streitet. Bei uns ist das so, dann ist natürlich erstmal richtig dicke Luft und dann brauchen wir erstmal ein bisschen Abstand. Also wenn ich richtig wütend bin, dann gehe ich am liebsten erstmal ein Stück spazieren im Wald und muss da meine Wut ablassen. Und wenn ich dann so ein bisschen wieder runtergefahren bin, ja, wenn ich so ein Stück spazieren gegangen bin und Gott mein Leid geklagt habe, was das für eine Frau ist und warum die immer so stur ist und so, dann legt sich so der Zorn und so und dann denke ich über das nach, was ich gesagt habe. Und dann könnte ich mich manchmal in den Hintern beißen, weil ich merke, was ich da gerade gesagt habe. Ja, dass das überhaupt nicht stimmt und dass ich da selber stur und zornig war und wütend war. Und irgendwann reden wir natürlich wieder miteinander, das dauert manchmal ein bisschen, aber meine Frau braucht meistens ein bisschen mehr Zeit als ich, aber das ist ja egal. Aber wir merken dann, beide sind verletzt und aufgebracht und vielleicht auch ein bisschen wütend aufeinander. Und dann fließen auch schon mal Tränen, das ist so, bei mir wie bei meiner Frau. Und wenn es gut läuft, dann ist auch die Reue da, dass man merkt, das war nicht alles so gut, was ich da gesagt habe. Und dann kommt oft neben ich liebe dich die vier anderen Worte, die wichtig sind. Es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Es tut mir leid, was ich getan habe. Und wenn es richtig gut läuft, dann sagt der andere, ist okay. Oder ich vergebe dir. Also ich vergebe dir, wird bei uns selten gesagt. Aber ist okay, das ist dann dasselbe, das Pendant dazu. Und im optimalen Fall, wenn es richtig gut läuft, dann sagen das sogar beide. Übrigens, ich bin der festen Überzeugung, dass beim Streit immer beide Schuld haben. Egal was passiert, das ist eine These von mir. Ich habe sie auch noch nicht ganz zu Ende durchgedacht, aber egal was passiert, ich bin der festen Überzeugung, dass beide Schuld haben. Ja? Es ist schwierig durchzudenken, also denkt das mal weiter. Wenn einer fremdgegangen ist, haben dann beide Schuld? Ja, auch. Anders, aber so einfach ist das nicht. Also es tut mir leid, hat auch eine enorme Kraft. Vier Worte, die eine Beziehung oder eine Liebe retten können. Ist das nicht faszinierend, was für eine Kraft hinter diesen Worten steckt? Unglaublich, was Menschen verzeihen können. Und jetzt wieder. Ein einziges Wort hinter es tut mir leid, kann alles wieder kaputt machen. Wisst ihr, welches das ist? Bitte? Richtig. Es tut mir leid, aber. Es tut mir leid, aber. Das heißt nämlich nichts anderes als, es tut mir gar nicht leid. Ja? Du hast nämlich auch was gemacht. Also wieder, so ein kleines Wort. Es tut mir leid, aber macht alles kaputt. Ich glaube, ich habe eine besondere Gabe. Okay, jeder hat eine Gabe, aber meine ist wirklich besonders. Ich bin ein Meister darin, jeden noch so kleinen Fehler beim Mitmenschen zu erkennen. Mit meinen geschulten Augen sehe ich sofort, wenn etwas schief läuft zu Hause bei uns in der Familie. Wenn das Fenster offen ist und die Heizung mal wieder an ist. Wenn der Müll sich stapelt. Kennt ihr das? Mit dem Müllstapeln? Ich habe da so eine Theorie. Ich glaube, Kinder glauben, das ist wie Tetris. Du kannst immer was oben drauflegen und irgendwann verschwindet das. Ja? Von ganz allein. Der Boden öffnet sich oder irgendwas, der Müll ist dann auch einmal weg. Aber man muss es nur hoch genug stapeln, sonst funktioniert das nicht. Ne? Schrecklich. Und diese kleinen Fehler, die so in der Familie oder irgendwo passieren, die können dich endlos weiterführen. Frisch geputzt und der Erste läuft mit seinen Schuhen da durch. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ja, aber das kann man doch sehen. Und so geht das weiter und weiter mit den großen und kleinen Fehlern bei anderen. Aber da ich nicht alle Begabungen besitze, reicht diese Begabung nicht aus, meine eigenen Fehler genauso zu erkennen. So messerscharf, wie ich die von anderen erkenne. Aber erstaunlicherweise ist der Rest der Familie perfekt darauf geschult, meine Fehler zu erkennen. Das ist immer ganz faszinierend. Ich darf nichts falsch machen, sonst wird das sofort an die Glocke gegangen. Natürlich ist das etwas überzogen, aber ganz falsch ist es auch nicht. Und oft ist es genau so. Ich bin bei Weitem nicht so barmherzig mit meinen Mitmenschen, wie ich es oft mit mir selber bin. Wir erleben, dass Dinge, die wir falsch machen, uns sofort auffallen. Wir sofort feststellen. Und die dann auch raus müssen, dem anderen gesagt werden müssen, ne? Weil das ist ja falsch, was er da macht. Und jetzt kann man sagen, wir wollen ihm ja nur helfen, dass er besser wird, aber eigentlich stimmt das nicht. Wir ärgern uns nur über das, was da passiert ist, und dann muss das raus. Und wer das nicht glaubt, der kann bitte nächsten Samstag, obwohl das sind Ferien, also nach den Ferien, gerne mal auf den Fußballplatz gehen und sich ein Spiel der ganz Kleinen, also der Bambinis, ansehen. Die sind so zwischen 5 und 6 Jahre alt. Die sind da, weil sie riesig Spaß daran haben, Fußball zu spielen. Und weil sie das nicht alleine organisieren können, sind die Erwachsenen dabei. Und das ist genau die Krux. Da brüllt der Trainer von der Seite, ich habe dir schon 3-mal gesagt, du sollst abspielen. Bist du blind oder was? Und die Eltern rufen, lauf doch endlich mal schneller. Guck doch mal, das Tor ist frei. Und der Trainer der anderen Mannschaft ruft vielleicht noch rein, ey, dein Kind fault ja nur, nimm den mal runter, was ist denn das für einer? Und wir reden hier nicht von Erwachsenen oder Jugendlichen, wir reden von kleinen Kindern. Und ganz ehrlich, nach oben hin gibt es extrem viel Raum zur Eskalation. Ich weiß nicht, ob ihr letztes Jahr im Sommer das mitgekriegt habt, da ist in Solingen ein Vater mit einem Messer während eines Bambini-Spiels mit einem Messer auf einen anderen Vater losgegangen. Ja, in welchen Zeiten leben wir eigentlich? Wir leben in solchen Zeiten, dass der DFB Fairplay-Regeln aufstellen muss für Eltern von Bambini-Spielen. Die hängen dann an jedem Platz. Da steht, die Eltern müssen 5 Meter Abstand zu dem Fußballplatz halten. Ja, ist so. Warum? Weil die sich nicht benehmen können, weil die ständig reinrufen oder sogar aufs Spielfeld laufen. Ja? Da steht, dass die Kinder die Sachen selber untereinander regeln sollen. Warum? Weil die Trainer ständig reinrufen und ständig reinbrüllen, das war aber aus für uns und so. Wenn du die Kinder einfach spielen lässt, entscheiden die selber, wer Einwurf hat und wer nicht. Und das klappt meistens sehr gut. Und wenn es nicht klappt, kann man immer noch eingreifen. Aber so ist das nicht. Deswegen hat der DFB extra einen Slogan, so eine richtige Werbekampagne gemacht, Fair geht vor. Und das muss an jedem Fußballplatz hängen. Und das ist nur ein Beispiel. Mit unseren Worten kränken und verletzen wir Menschen. Ja, wir können das sogar so weit treiben, dass wir Menschen damit töten. Wir töten mit unseren Worten Menschen. Wenn ihr mal gesehen habt, wie so ein Mobbingopfer zusammenbricht, da war gerade wieder ein Video bei Facebook drin von einem Mädchen, das ständig geschlagen wird und die angeschrien wird, die dann zusammenbricht. Wir machen Menschen damit kaputt. Die Zunge kann Heil und Verderben sein. Und manchmal dreht sich das Ganze auch sehr schnell. Gestern waren wir noch beste Freunde. Und dann passiert irgendwas und dann lasse ich kein gutes Haar mehr an dir. Und so war das auch mit den Menschen, die Jesus damals zum König machen wollten. Sie schreien Heil, Hosianna Jesus, du sollst unser König werden. Und eine Woche später schreien sie, kreuzigt ihn, diesen Verbrecher, ans Kreuz mit denen. Was sollen wir mit dem? Jakobus hat das erkannt und er schreibt in Jakobus 3, Vers 1 bis 10, nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden, da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfältig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir den ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin er will, der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welches ein Wald zündet an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Lob und Fluch. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Die Zunge kann eine Menge. Seit einigen Wochen ist Fastenzeit. Fastet jemand von euch? Ich mache das normalerweise auch nicht. Aber diesmal hat mich das irgendwie berührt. Habe ich gedacht, irgendwas musst du dir mal raussuchen, auf das du verzichtest. Und ich habe lange überlegt. Und zu meinem Leidwesen sind mir viele Dinge, wo es mir schwerfallen würde, darauf zu verzichten, eingefallen. Fußball zum Beispiel. Oder Süßigkeiten. Oder mal auf das Auto verzichten für diese ganze Zeit. Auch ein spannender Gedanke, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Aber hängen geblieben bin ich dann dabei, darauf zu verzichten, dass ich andere auf ihre Fehler aufmerksam mache. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich versucht, das zu lassen. Wenn ich sehe, dass jemand was falsch macht, dann einfach es zu ändern. Wenn das Fenster auf ist und die Heizung an, dann mache ich das Fenster wieder zu, ohne was zu sagen. Wenn ich die Fußtapsen im Flur sehe, dann wische ich das halt wieder weg. Es ist mir nicht immer ganz gut gelungen, das muss ich zugeben. Aber oft habe ich es geschafft und da habe ich mich gefreut und ich habe was gemerkt. das verändert auch mich. Ja, ich bin dann gar nicht mehr so sauer, weil das da passiert ist. Ich bin nicht mehr so sauer, weil da jemand mit seinem Fußtapsen rein, ich schnapp mir den Wischer, mach das weg und alles ist in Ordnung. Ja, und dann sagt vielleicht noch jemand, oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Ja, ist gut. Jakobus sagt, wir können die Zunge eigentlich nicht im Zaum halten. Erstaunlicherweise. Ja. Also er sagt zwar, der das schafft auch seinen ganzen Körper im Zaum zu halten, aber wenn man das mal ein bisschen hinterfragt, dann heißt das eigentlich, das schafft kein Mensch. Kein Mensch schafft seinen Körper im Zaum zu halten und kein Mensch schafft es, seine Zunge immer im Zaum zu halten. Aber wir können daran arbeiten. Und vielleicht wäre das was für euch, was ihr mitnehmen könnt. Zu sagen, okay, wenn ich dieses Problem habe, dass ich auch immer die Fehler an anderen sehe, sehr schnell mir die auffallen und mich das nervt, dann versuche ich mich da mal zurückzuhalten. Anders zu reagieren, als ich das vielleicht bisher gemacht habe. Aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ja? Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal zu jemandem gesagt, dass ihr stolz auf ihn seid? Oder dass ihr ihn lieb habt? Ich hoffe, bei eurem Mann oder bei eurer Frau kommt das häufiger vor, aber mal jemand anders. Gut, die Kinder auch, aber vielleicht gibt es auch noch jemand anderes, den man lieb hat, wo man sagt, der ist eine gute Freundin oder so. Oder wenn jemand was Tolles geleistet hat, man sagt, boah, ich finde das echt fantastisch, was du machst. Und ich bin stolz auf dich. Wir können Menschen mit unseren Worten aufbauen oder sie fertig machen. Und unser Auftrag ist, glaube ich, als Christen ganz klar. Also untereinander sowieso, da sagt Jesus, woran werden sie euch erkennen? Woran werden sie euch erkennen, die da draußen sind, die anderen Menschen? An der Liebe, die ihr untereinander habt. So wie ihr miteinander umgeht. Ob ihr euch ständig die Fehler vorhaltet, die ihr macht, oder ob ihr liebevoll miteinander umgeht. Eine Korrektur ist manchmal wichtig, aber die kann auch liebevoll erfolgen. Und nicht vorwurfsvoll. Und es ist die Frage, wie wir uns entscheiden. Entscheiden wir uns dafür, diesen negativen Trend, der in unserer Gesellschaft sowieso im Moment vorherrscht, alles zu kritisieren, alles fertig zu machen, alles schlecht zu machen, was so passiert, ob wir dem folgen wollen oder ob wir sagen, wir setzen was dagegen. Und zwar die Liebe, das Verständnis, die Vergebung. Es tut mir leid zu sagen, ist gar nicht so leicht manchmal. Und das auch noch zu meinen, ist noch schwerer. Nehmt euch doch für die nächste Woche einfach mal vor, irgendwas in eurer Sprache zu ändern, das Menschen aufbaut. Ich glaube, das meint Jakobus, wenn er sagt, es wäre gut, wir würden unsere Zunge im Zaum halten. Wir könnten sie für Positives benutzen, unseren Gott zu loben. Auch das ist ein interessantes Beispiel. Ne? Wann habt ihr eigentlich Gott das letzte Mal gelobt für das, was er getan hat? In eurem Leben, in der Natur, dass jetzt die Natur wieder sprießt, alles wieder anfängt zu wachsen. Gott sei Dank. Ich wünsche euch, dass ihr irgendwas findet, das ihr so umsetzen könnt. Amen.